wollen wir uns Gedanken machen über die Wiederkunft Jesu. Was muss noch passieren, bis Jesus kommt? Oder bevor Jesus kommt? Was sind noch die letzten Signale? Also zuerst gelb, dann orange und dann rot. Und so weiter, bevor der Herr kommt und der Tag des Herrn beginnt. Was muss noch passieren? Aber zuerst einmal, ich lade euch ganz herzlich ein für den nächsten Gottesdienst morgen früh. Was ist der perfekte Gottesdienst? Vielleicht hast du schon oft Gedanken gemacht. Was ist der richtige Gottesdienst? Man sagt ja, seine Glieder zu begeben als Opfer für den Herrn oder für den Gottesdienst, Witwen und Waisen, die der Trübsal zu besuchen. Was ist der perfekte Gottesdienst? Gott hat mir ein paar Sachen aufgeschlossen, was der perfekte Gottesdienst ist. Ihr müsst also kommen und ihr müsst hören. Der perfekte Gottesdienst ist nicht perfekte Technik, perfekte Musik, perfekte Predigt, perfekte Leute. Das ist was ganz Besonderes. Der perfekte Gottesdienst ist die Gegenwart des Herrn. Wenn Gott da ist, dann ist es egal, auch wenn stümpelhaft zugeht, auch wenn Schwachheit geschieht. Es geschieht in Schwachheit und es steht in Kraft auf. Also die Gegenwart Gottes, mir wird es morgen um die Gegenwart Gottes gehen. Und dann am Mittwoch haben wir auch einen Gottesdienst um 16 Uhr. Da wird das Thema sein, ganz kurz, erlöse dich von falschem Denken. Also wir sind manchmal falsch programmiert, von Haus aus erzogen, so zu denken, ein Mann weint nicht oder was weiß ich, beißt dich zusammen oder beißt dich durch. Also und dann wird man programmiert, man darf die Gefühle ja nicht rauslassen. Falsche Denken ist oft die Ursache für unsere Niederlage, für unser Versagen, für unser Zu-Kurz-Kommen. Dann am Freitag, mach aus deinem Niederlagen Siege, wie man das macht. Dann am Samstag um 11 Uhr Frauenbrunch. Das Thema wird sein Gehorsam, was es auch immer ist. Natürlich auch die gemütliche Zeit, also aber Gehorsam. Ja, wir wollen lernen, Gott zu gehorchen. Und Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen. Oder dann auch, Gehorsam ist besser als Opfer. Aber das ist nur das geistliche Thema, da gibt's auch rundherum Zeugnisse und Gespräche und Anbetung und etc. Dann abends wird der Gottesdienst sein, sei stark durch die Stärke Gottes, stark durch Gottes Kraft, stark durch den Heiligen Geist. Ihr sollt Kraft empfangen und werdet meine Zeugen sein. Und der Monat ist schon rum. Du glaubst gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht. Dann der Sonntag wieder, der 30. September, die andere Seite deines Lebens. Du hast zwei Seiten. Du hast diese Seite, das Diesseits und das Jenseits. Aber jetzt gehen wir auf das Thema ein. Was passiert noch oder muss noch passieren, damit Jesus kommt? Was löst die Wiederkunft Jesu aus? Es gibt manchmal Christen, die sagen, wir müssen missionieren, wir müssen predigen, bis die letzte Seele sich bekehrt, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Und dann wird der Vater die Posaune blasen lassen, dann wird der Tag X kommen, wo der Herr erscheint. Jesus kommt wieder, das ist keine Frage. Also da wollen wir gar nicht drüber diskutieren. Die Frage ist nur, wann kommt er? Und meine Bibel sagt, beim Ton der letzten Posaune. Und wenn du die Posaune in der Offenbarung liest, also beim Ton der letzten Posaune. Aber was passiert davor? Was passiert vorher? Die anderen Posaunen, die anderen Zornschalen, die anderen Wehs, die in der Offenbarung stehen. Was sind die Zeichen der Wiederkunft Jesu? Da wollen wir die Gedanken machen. Die Jünger Jesu gehen am Ölberg herunter und dann sehen sie diesen wunderbaren Tempel vom Herodes erbaut und er sagen, Meister, wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Der Tempel steht noch im vollen Glanz, noch nicht verstaubt, noch nicht verraucht, noch nicht irgendwie dreckig, noch nicht irgendwie eingerissen, frisch eingeweiht. Wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Der Tempel steht schon da. Wann kommt das Reich Israel? Und dann sagt Jesus weder noch. Er sagt da, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Und jetzt sagt Jesus gerade in Bezug zum Tempel, nicht, dass der Tempel jetzt noch schöner wird, sondern der Tempel wird zerstört. Da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Also anstatt, dass er Gnade gepredigt hätte und Erweckung gepredigt hätte und jetzt, ich werde die zerbrochene Hütte Davids wieder aufrichten. Nein, da wird noch alles zerrissen. Und da wird noch alles zerstört und so weiter. Ihr sollt Kraft empfangen, meine Zeugen sein. Und dann predigt er, wenn ich Matthäus 24 nachher lese und dergleichen, dann predigt er, dass noch große Trübsal kommen wird, dass Jerusalem zerstört wird. Also die ganzen Israel-Fans, also Jesus hat hier denen gerade widersprochen. Er hat gesagt, Leute, so geht's nicht. Diese ganze Euphorie der Jünger, Israel wird wieder auferstehen und es wird das letzte Haus wird schöner sein als das erste. Es ist schrecklicher gewesen als alle Häuser zusammen. Und dann verflucht er den Feigenbaum zwischendurch und sagt, Feigenbaum ist ein Bild auf Israel, an dir soll hinfort keine Frucht mehr gefunden werden. Und dann euer Haus wird wüst gelassen werden. Die Juden haben immer wieder versucht, ihr Haus aufzurichten, egal was es war. Immer wieder dachten, jetzt. Und es ist nichts geworden. Kommunismus, sie haben gedacht, Kommunismus wird das sein, wo wir uns wirklich entfalten können. Und Kommunismus ist durchweg von Juden gegründet, Karl Marx. Und es waren alles Juden, die glaubten an den neuen Menschen, an die neue Welt, ans Paradies auf Erden. Oder den Zionismus, was sie jetzt auch mit Israel gemacht haben im 18. Jahrhundert, dass sie Israel gründen. Das wird unsere Heimstätte sein. Aber wie lange? Die große Frage ist, wie lange? Euer Haus wird wüst gelassen werden. Also Jesus war nicht so begeistert über Israel. Er sagte, das muss alles noch kommen, der Abfall. Und das ist passiert auch 40 Jahre später, 70 nach Christus, wurde der Tempel zerstört, alles geschleift und was übrig geblieben ist, ist nur die Klagemauer. Und da stehen sie heute noch und beten zu den Steinen. Und Jesus hat recht bekommen. Seine Worte gingen in Erfüllung. Und da kann man nicht schön färben, dass es nicht passiert. Und ein paar Jahre später in Masada haben sich 1000 Juden sich das Leben genommen. Und das war das Ende des Staates Israel, des jüdischen Volkes als solches. Und es ist zwecklos jetzt, groß jetzt nachzudenken, was wäre passiert, wenn das alles nicht passiert wäre. Aber die Worte Jesu gingen also radikal in Erfüllung. Er hatte recht bekommen mit seiner Auferstehung. Die haben das Grab bewachen lassen und es hat auch nicht funktioniert. Alles, was die Juden sich vorgenommen hat nicht funktioniert. Es ist zwecklos, wenn Gott gegen einen kämpft, wenn Gott einen dahin gegeben hat oder eine Nation dahin gegeben hat. Und so, was muss vorher passieren, bis Jesus wiederkommt? Und die Bibel sagt sehr, sehr klar, in der Endzeit, da wird das Wort Gottes teuer sein. Da werden 1000 Mann sich an einem Rockzipfel eines Juden hängen und sagen, komm, sag uns das Wort Gottes, predige uns das Wort Gottes. Das Wort Gottes wird teuer sein. Es wird viele Predigten geben. Es wird viele Gottesdienste geben. Aber das Wort Gottes wird rar sein. Also, dass der Herr spricht, dass der Herr sich offenbart, dieses Rema-Wort, es wird teuer sein. Und doch sagt Jesus, das Evangelium wird der ganzen Welt gepredigt. Und dann wird das Ende kommen. Wenn ich so nach dem Krieg denke, was wurde da das Evangelium gepredigt durch Evangelisten, große Evangelisten, durch Radio, durch Fernsehen und so weiter. Und jetzt langsam schließen sich die Türen wieder zum Predigen. Also, dass das Wort Gottes nicht mehr so gepredigt wird. Man macht sich lächerlich über die Prediger, über die Fernsehevangelisten und es geht immer mehr und mehr zurück. Die Kirchen werden weniger und rarer und so weiter werden verkauft oder werden abgerissen oder Parkplätze gemacht oder Pferdeställe. Wir brauchen nicht den Kommunismus. Also bei uns zu Hause, also in Russland, in der Sowjetunion, da hat man aus den Kirchen Getreidesilos gemacht, Kinos und so weiter. Aber das macht man hier automatisch, weil niemand mehr hingeht. Der Abfall. Der Herr Jesus hat gesagt, es wird der Abfall kommen. Und Paulus sagt auch, der Herr kann nicht früher kommen, es sei denn, der Abfall wird kommen. Nur nebenbei. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, ob jetzt Zionismus ist, ob Kommunismus ist oder Nationalismus ist oder Kapitalismus ist. Das sind alles messianische Bewegungen. Wir wollen das Paradies auf Erden machen. Der Mensch versucht, sein Reich hier aufzubauen, versucht, sich bequemes Leben zu machen. Das Wohlstandsevangelium auch, ein Teil der Christenheit, dass sie sich bemühen, also das Reich Gottes hier auf Erden. Was ist daraus geworden? Also alle Leute, die das versucht haben, das zu machen, ging immer der Schuss daneben. Johannes der Täufer beginnt seine Mission ganz, ganz bescheiden, außerhalb des Establishment, außerhalb von Jerusalem, außerhalb von der Priesterschaft, in der Nähe von Qumran, da fängt er zu taufen. Ganz einfach, er fängt eigentlich am Fluss, draußen am Gebüsch, fängt er an zu predigen. Und es kommen immer mehr Leute und immer mehr Leute. Und die Bibel sagt, er ist der Wegbereiter des Herrn, eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Und dann, als Jesus gekommen ist, plötzlich nimmt Johannes seine Arbeit ab und Jesus macht plötzlich mehr Jünger als Johannes und die folgen alle Jesus nach. In Matthäus 3, Vers 3, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, der dem Herrn den Weg bereitet und macht seine Steige richtig. Er hat alles gut gemacht und trotzdem musste er ins Gefängnis und trotzdem wurde er enthauptet und trotzdem ging die Sache Gottes weiter, auch im Kleinen. Gott gebraucht nicht Jerusalem, um sein Werk zu vollenden. Er macht es außerhalb des Establishment, außerhalb Jerusalem und so weiter. Er schickt seinen Sohn nicht nach Jerusalem, sondern außerhalb von Jerusalem, 6 Kilometer weiter nach Bethlehem oder dann nach Nazareth oder wie auch immer. Gott braucht nicht die Frommen. Also der Abfall wird kommen. Und Gott geht trotzdem seinen Weg. Auch für die Wiederkunft Jesu. Es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen. Aber du sagst, ich sehe noch kein Zeichen. Noch kein Zeichen gesehen. Hast nicht gesehen, als vor ein paar Jahren der erste Mensch auf dem Mond wandelte und den ersten Schritt tat. Das war ein Zeichen auf dem Mond. Und jetzt fliegen sie zu Mars. Und jetzt fliegen sie zu den anderen Planeten. Und Zeichen an Sonne, Mond und so weiter. Und die Klimakatastrophe geht auch von der Sonne aus. Gott erlaubt, dass die Dinge abbauen, dass die Dinge schief liegen oder dass das nicht passiert. Gott erlaubt den Abfall in der Endzeit. Also das ist die Botschaft, die ich hier heute Abend habe. Denn Jesus sagt, meinst du, wenn er wiederkommt, des Menschensohn wiederkommt, dass er Glauben finden wird auf Erden. Er wird viele Religionen finden. Er wird viele Gottesdienste finden. Was weiß ich, ökumenische Gottesdienste, wo messianische Gottesdienste, wo der Papst so Friedensgebete aufruft. Und ich denke nur die Gebete in Assisi, diese ganzen Friedensgebete vom Papst. Weißt du, da Buddhisten, Moslems, Hindus, Christen, Juden, alle kommen zusammen. So, alles eins. Aber die Liebe wird erkalten. Jeder macht trotzdem sein Weiter, geht wieder an seine Arbeit und kümmert sich gar nicht mehr groß. Die Liebe wird bei vielen erkalten und wenn du heute unsere Gesellschaft anguckst, so lieblos wie sie heute war, war sie noch nie. Jeder denkt nur an sich, keiner kümmert sich um den anderen, der andere ist mir egal. Ellenbogen-Mentalität, Hauptsache ich kann mich durchsetzen. Ungerechtigkeit, was glaubst du, wie die Leute den Staat betrügen? Das ist nur gelinde gesagt, die mit Steuern und so weiter hinterziehen. Und sogar der Staat wird kriminell, kauft sich dann also CDs, Adressen und versucht dann auch die Kriminellen zu fangen. Also die versuchen den Teufel durch den Beelzebub auszutreiben. Und Jesus sagt, dass in der Endzeit sehr viel Negatives sein wird, dass wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Das heißt also etwas. Das heißt etwas. Das würde kein Mensch selig werden. Alles andere sind falsche Prophetien, wenn wir hören, ja, es wird Erweckung kommen, es kommt ein großer Aufbruch. Also zuerst mal wird ein Abbruch kommen. Die Angst in Jakob. Und Leute, ich glaube, dass irgendwann in den nächsten Tagen, dass da unten in Israel im Nahen Osten einen großen Knall geben wird. Es gärt in der Welt. Die Juden, die Israelis können nicht mehr erwarten, bis sie ja losschießen können nach Iran und bis sie da die Atombomben irgendwo vernichten können und die anderen wieder, da hetzt einer den anderen. Und die großen Kriege werden sich im Nahen Osten abspielen, nach der Bibel. Die Endzeitkriege, Hermagedon wird dort unten sich abspielen und so weiter. Und die Angst in Jakob, und schau mal her, wenn der Prophet die Angst in Jakob beschreibt, dass sogar die Fische im Meer zittern. Das heißt was. Fische im Meer, sie zittern aus der Furcht, was jetzt alles passiert. Wenn es möglich wäre, sagt der Herr, dann könnte die Zeit verkürzt werden. Also wegen der Auserwählten wird die Zeit verkürzt. Das wird noch viel schneller. Plötzlich geht das Countdown und dann geht alles runter. In der Endzeit wird das Elend groß sein. Es wird also moralische Dämme brechen. Das Böse wird zunehmen. Schon Kinder machen Kriegsspiele, töten und so weiter und denken, ja, da werden sie geschult, aber nein, die werden verdummt dabei. Und es wird so schlimm sein, dass die Menschen das Böse gar nicht mehr aushalten. Wer traut sich noch so frei auf der Straße zu gehen, allein abends? Ist es schon unsicher. Du kannst überall überfallen werden. Menschen werden den Tod suchen und nicht finden. Das ist die andere Sache. Also es wird eine schreckliche Zeit sein. Und ich habe eine alte Prophetie irgendwo gelesen und da hieß es, dass es wird so schrecklich sein auf dieser Welt, dass selbst der Teufel sich nicht mehr auf diese Welt trauen wird. Es wird für ihn sogar gefährlich werden. Ja. Also es wird schlimmer sein als in der Hölle. In der Hölle ist noch Ordnung. Also in Hierarchie. Aber als wenn hier die Menschen, wenn der Teufel losgelassen wird oder das Böse losgelassen wird, wenn die Hölle ausbricht auf dieser Erde, da wird kein Mensch mehr selig werden. Kann kein Mensch mehr gerettet werden. Und ja, aber Jesus sagt auch, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Das ist die andere Seite. Pforten der Hölle. Also die Pforten der Hölle werden ausbrechen. Die Hölle wird ausbrechen im vollen Gange. Der Teufel wird rausgelassen und wird viele verführen. Aber meine Gemeinde, sagt Jesus, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Die Endzeitgemeinde wird eine kleine Gemeinde sein, eine schwache Gemeinde sein, eine einfache Gemeinde sein. So wie es in der Bibel heißt, du hast eine kleine Kraft, aber du hast meinen Namen nicht verleugnet. Du hast eine kleine Kraft, du hast Wie viel Kraft hast du eigentlich? Du, das kannst du gar nicht mehr, das siehst du fast gar nicht. So schwach sind wir manchmal als Kinder Gottes in dieser Welt. Wir haben keine Antwort, keine Lösung. Wir fühlen die Hilflosigkeit. Wir empfinden das alles. Aber du hast meinen Namen nicht verleugnet. Und weil du meinen Namen nicht verleugnet hast, will ich dich bewahren vor der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis gehen wird. Also es wird eine weltweite Versuchung sein, eine weltweite Anfechtung. Und alles, was heute passiert, ist immer weltweit gleich. Gleich, ob es jetzt Inflation, weltweit. Alles weltweit. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Und Geschwister, genau das ist, um was es geht in der Endzeit. Wir müssen noch mehr uns an dem Namen Jesus halten. Alles andere ist egal. Auf alles andere kann man nicht mehr bauen. Wenn wir die Welt so anschauen, überall Gericht, Katastrophe, Krise, ob jetzt finanziell, auch wirtschaftlich, ich weiß nicht, wie lang noch mit dem Euro gut gehen wird, aber das ist auch eine Frage, es wird so viel Falschgeld gedruckt, einfach, wir können gleich Monopoly aufmachen. Also alles wird gedruckt und wir kaufen die ganzen falschen oder schlechten Hypotheken auf. Ja, und es wird einfach nur noch mit dem Geld gespielt. Die Armen werden immer ärmer und die Reichen werden immer reicher. Das ist diese große Ungerechtigkeit. Du kannst arbeiten, fast zu Tode dich arbeiten und schuften und erreichst nichts. Die ganzen Endzeitgerichte werden passieren, die werden plötzlich kommen. Jesus sagt, ich werde kommen wie ein Dieb in der Nacht. Was muss noch passieren? Ich weiß noch, als Levi Petrus mal bei uns in der Gemeinde in Süddeutschland, in Stuttgart war, hat er etwas sehr Interessantes erzählt. Er war so in den 50er Jahren führend in der schwedischen Pfingstbewegung. Und dann haben sie eine Konferenz aufgemacht. Denn Israel ist frisch gegründet gewesen, 1948 und. Jetzt muss der Herr kommen. Jesus, komm bald! Also das war das große Thema dieser Konferenz. Und alle Referate gingen in diese Richtung, der Herr kommt bald, und plötzlich steht ein junger Bruder auf und geht nach vorne und sagt, Geschwister, müsst entschuldigen, ich muss euch allen widersprechen. Der Heilige Geist sagt mir, Jesus kommt nicht so schnell. Das war 1950. Bruder, komm runter, du bist ein falscher Prophet. Dann sagte Levi Petrus damals, also nee, wir lassen ihn aussprechen. Und dann begründet er, warum, denn wenn die Leute sagen, Jesus kommt bald wieder, dann kommt er nicht. Erst wenn niemand mehr darüber redet, Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und dann sagt er, jetzt reden wir alle von der Wiederkunft Jesu. Aber da wird er nicht kommen, denn da sind wir bereit, wir stehen bei Gewehr bei Fuß. Aber wo keiner mehr denkt, wo keiner mehr damit rechnet. Und Geschwister, wie viele Predigten hört ihr oder hört man so Land auf, Land ab über die Wiederkunft Jesu? Heute spricht kaum noch jemand, Jesus kommt bald wieder. Keiner mehr. Obwohl die Zeichen auf Sturm sind. Israel wird also gerichtet werden. Israel muss gerichtet werden, denn das Gericht fängt am Hause Gottes an, so steht es in der Bibel. Und lass uns nicht glauben, dass die Iraner oder die Syrer gerichtet werden. Das Gericht fängt beim Hause Gottes an, bei Israel. Und Israel ist so das Zeichen an der Weltenuhr. Und wenn Dinge geschehen, dann heißt es, wir sollen unsere Häupter erheben, denn unsere Erlösung naht sich. Und Israel ist nicht gläubig. Also, ihr könnt erzählen, was ihr wollt. Also diese messianischen Juden, das ist nur eine Handvoll Leute, die da an Jesus glauben. Also eigentlich, das große Israel ist eigentlich ungläubig. Die Juden hassen Jesus. Die sind also reine Antichristen, denn sie sind gegen Christus. Sie wollen mit Jesus nichts zu tun haben. Sie verbrennen neue Testamente. Sie wollen nicht unsere Bibel haben, die Rabbiner und etc. Und Zionisten, das waren ja Atheisten. Israel ist ja von Atheisten gegründet worden. In Russland hat es nicht geklappt, den neuen Menschen zu schaffen. Jetzt haben sie versucht, in Israel den neuen Menschen zu schaffen. Mit Kibbutz und so weiter, mit allem drum und dran. Es waren Gottlose. Studiert mal die Biografien von den Zionisten, den Vätern, die Israel gegründet haben. Deshalb sagt Martin Buber auch, Israel ist mit dem falschen Bein in die Weltgeschichte gekommen und Gott muss das korrigieren mit dem falschen Bein. Er wird sein Volk zurückholen aus allen Völkern, aus dem Norden und Süden, Osten, Westen. Warum? Weil Gott liebt immer noch sein Volk. Sein Volk bleibt immer noch sein Volk. In Matthäus 9,36 sagt Jesus, als er sein Volk sah, es jammerte ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Jesus weint über Jerusalem, wie oft wollt ihr euch versammeln und ihr habt nicht gewollt. Jesus kam auch in einer Zeit, wo der Abfall da war. Also das erste Kommen Jesu war in einer Epoche, die Römer regierten Palästina, Sklaven waren in der Nation, also die waren alles versklavt, unterdrückt. Und es war eine Zeit des Unglaubens, der Dämonie. Das Land war voller Teufel, denn Jesus hatte volle Hände zu tun mit Dämonenaustreibungen und Krankenheilungen, Lahme und Taube und Blinde. Und das sind alles Zeichen von Besetztheit. Also, und wer hat an ihn geglaubt? Nur ein paar Samariter, nur ein paar Ausländer. Also das Volk selbst nicht, hat nicht an ihn geglaubt. Die wollten einen Messias haben, nach ihrer Art. Und so wird es sein, wie das bis beim ersten Kommen Jesu war. Da war kein Raum in der Herberge. Die haben für alles Zeit gehabt, für alles Platz gehabt, aber nicht für Jesus. Und wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Nur nebenbei. Und worauf bauen die Juden, die Israelis heute? Sie bauen auf ihre Armee und nicht auf Gott. Sie bauen auf Amerika und nicht auf Gott. Sie bauen auf ihre eigene Kraft und das kann nicht gut gehen. Für mich persönlich kann das nicht gut gehen. Und Israel hat immer die Dummheit gemacht. Die haben auf die Römer gebaut, auf die Griechen gebaut, auf die Türken gebaut, auf die Engländer gebaut, aber nicht auf Gott. Bis heute nicht. Und Gott lässt die Nation Israel zu Schanden werden, das ganze Judentum zu Schanden werden. Gott kämpft um jeden einzelnen Menschen und ganz besonders die, die er erwählt hat durch Abraham, Isaac und Jakob. Der Einzelne ist für Gott wichtig. Er jammerte, Jesus jammerte, als er die Menschen sah, sein Volk geht voll zum Antichristen. Sein Volk ist so antichristlich, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Du siehst also diese Ablehnung Jesus schon damals und wir warten immer noch auf den Antichristen. Der Antichrist sitzt im Judentum drin, in der Ablehnung Jesu und es wird sich steigern und steigern und steigern. Die größten Gegner sind die orthodoxen Juden. Jesus sagt in einer seiner Predigten, und du Kapernaum wirst bis zum Himmel bist du erhoben worden und du wirst hinunterfahren bis in die Hölle und so weiter. Jetzt hört mal mir zu, sagt der Herr, denn wenn die Taten in Sodom und Gomorra geschehen wären, was bei euch geschehen sind, die werden sich noch bekehren. Und Gott müsste sich sogar noch bei Sodom und Gomorra entschuldigen, dass er sie vernichtet hat. Wenn diese Taten in Sodom und Gomorra geschehen wären, dann würden sie heute noch stehen, Sodom und Gomorra und auch andere Städte. Jesus redet so klar hier, so deutlich. Und die Rabbiner haben immer die Christen verfolgt, durchweg die Geschichte, anstatt dass sie sich jetzt öffnen, dass sie aus der Geschichte gelernt hätten. Weißt du, der Mensch lernt nichts aus der Geschichte, leider. Das ist das Schlimme dabei. Wir haben die Geschichte vor Augen, 70 nach Christus und alles, was dort passierte. Die Apostel haben nur Schwierigkeiten gehabt von den Rabbinern, von den Juden, die aufgehetzt haben, sogar das Pöbel. Nimm mal den Apostel Paulus, seine Geschichte. Die hetzen das billige, primitive Pöbelvolk von der Straße. Sagt, pfeift ihn aus, jagt ihn davon. Pöbel aufgehetzt. Und sie haben einfach jeden Juden verflucht, der sich dann zu Christus bekehrt hatte, ihnen schlechtes Gewissen eingeredet, aus ihrem Volk ausgeschlossen. Das machen sie bis heute. Kürzlich hat ein orthodoxer Jude öffentlich gesagt, wir haben Jesus gekreuzigt, da leugnen wir das nicht, das haben wir gemacht, aber wir werden auch euch Christen kreuzigen. Also nicht nur unsere großen Feinde sind nicht die Moslems unbedingt, und da sitzt die ganze Feindin, die sagen offen und frei heraus, wir werden euch kreuzigen, so wie wir Christus gekreuzigt haben. Das ist die Haltung der Rabbiner. Das, was noch passieren wird, der Hass auf Jesus, wegen ihm müssen wir so leiden, wegen ihm haben wir in die Konzentrationslager gehen müssen, wegen ihm sind wir verfolgt worden all die Jahrhunderte hindurch. Und jetzt, im Augenblick, wehren sich die Moslems. Und das ist auch ein Endzeitzeichen. Die wehren sich, weil man ihren Propheten beleidigt hat und so weiter. Und das Interessante ist, die stehen zu ihren Propheten. Die Moslems stehen zu ihren Propheten. Ich habe dieser Tage ein Interview im Radio gehört von einer jungen Muslimin und die haben gesagt, oder wurde gefragt, ja, warum, wenn Jesus beleidigt wird, warum geht ihr nicht auf die Straße für Jesus? Denn er ist ja auch einer eurer Propheten und so weiter. Dann sagt sie, weißt du, das ist der Prophet der Christen. Die Christen sind so labil, die Christen, und dann sagt sie wörtlich gesagt, ihr wehrt euch ja gar nicht. Weißt du, euch ist scheißegal, dieser Jesus. Uns ist unser Mohammed, unser Prophet, wichtig. Euer Jesus ist euch gar nicht wichtig. Ihr geht nicht für Jesus auf die Straße. Ihr nehmt nicht einmal Notiz. Wir lassen uns nicht gefallen, wenn unser Prophet beleidigt wird. Wir lassen uns nicht gefallen, wenn unser Prophet in Dreck gezogen wird. Denn wenn sie den Propheten angreifen, greifen sie sogar uns, unsere Würde an. Hat sie wörtlich gesagt. Aber wo sind die Christen? Weißt du, die Christen, die lassen sich alles mit ihrem Jesus gefallen. Die unternehmen nichts. Wo sind die? Und dieses Mädel hat recht gehabt. Das Mädchen hat recht gehabt. Sie kämpfen für ihren Propheten. Sie eifern für ihn. Und sie nehmen ihn noch wahr. Das lassen wir uns nicht bieten, das lassen wir uns nicht gefallen. Der Antichrist wird es fertigbringen, auch jetzt durch diese ganzen moslemischen Aufrührungen und Dinge, wird zulassen, dass Gesetze erlassen werden, dass du für deinen Glauben, für deine Religion gar nicht mehr auf die Straße gehen darfst. Denn so ein Chaos wollen wir nicht haben. Und wer wagt überhaupt noch seine Meinung öffentlich zu sagen, der wird mit dem Tode bedroht. Heutzutage sowieso. Sagt nur etwas gegen den Propheten. Sagt nur etwas gegen den Antichristen eines Tages. Und du wirst sehen, plötzlich gehst du ins Gefängnis. Sag etwas gegen das Establishment. Die werden also so weit kommen, dass sie alle nur eine Meinung haben, in den Medien so propagiert. Wer das Gute, das Richtige sagt, der wird sofort als Fundamentalist abgestempelt, ein Ketzer, Heretiker. Und weißt du, wenn du immer wieder das hörst, dann sagst du jetzt, weißt du warum, da ziehe ich mich zurück. Und es ist schade, dass Christen nicht mehr für Christus kämpfen, dass sie nicht bereit sind, für Christus in den Riss zu treten. Das ist mein Heiland, mein Jesus, der wurde beleidigt. Aber wir lassen uns alles gefallen. Dämonen erledigen das Werk der Verstockung, gerade durch solche Filme oder Videos, was jetzt die ganze arabische Welt aufrührt. Weißt du, das muss alles passieren, das ist ein Endzeitzeichen. Verstockung, Abfall, Rebellion, lächerlich machen. In der Bibel heißt es, sie werden sogar das Göttliche, das Heilige in den Dreck ziehen. Und man hat Spaß. Meinungsfreiheit, wir haben ja Meinungsfreiheit. Wir können ja alles machen. Aber wir sollen das Heilige stehen lassen. Und es fängt so langsam Stück für Stück, dass das Heilige, egal von wem, gar nicht mehr wert geachtet wird. Es wird einfach in den Dreck gezogen und lächerlich gemacht und entwürdigt, entweiht. Zuerst mal war Jesus, jetzt ist Mohammed, nächstes Mal ist Buddha, ein andermal ist jemand anders. Und nächstes Mal bist du. Und wir werden, jetzt haben wir Jesus gekreuzigt und jetzt werden wir auch euch kreuzigen eines Tages. Wartet mal ab. Wartet mal ab. Was ist die Sache? Abfall. Abfall muss kommen, Leute. Abfall muss kommen. Und das geht alles von Babel aus. Babel ist die Brutstätte aller Religionen. Von dort kommt all das gottlose Wesen. Weißt du, eine Vermischung Gott und Satan, Licht und Finsternis, Gut und Böse. Und wenn du die Geschichte anguckst, was passiert in unseren Tagen rundherum um diese Welt? Das Böse wird gut geheißen und das Gute wird böse geheißen. Und die Guten werden nicht gelobt. Je perverser ein Schauspieler ist oder ein Film ist, desto mehr Trophäen bekommt er. Desto mehr wird er geehrt. Desto mehr wird er ausgezeichnet. Das Böse wird geehrt, nicht das Gute. Und Gott erlaubt, dass das Unrecht und Ungerechtigkeit und so weiter in unseren Tagen zunimmt. Und das Unkraut muss auch sich entwickeln, auch zu Vollreife kommen. Es müssen Entscheidungen getroffen werden. Und da müssen sich plötzlich auch Menschen sich scheiden und sich trennen. Denn das Erste in der Schöpfungsgeschichte, nachdem es werde Licht, da hat Gott geschieden. Gott schied Wasser und Feste, Gott schied Tag und Nacht. Also es muss Scheidung geben und es gibt Scheidung. In der Endzeit wird es Extreme geben, extreme Gottlose und extreme Heilige. Das wird geben. Leute, die nur Jesus wollen, die nur auf Jesus schauen und nur Jesus vertrauen und die anderen, die spucken auf Jesus, die pfeifen auf Jesus und die verachten Jesus und verhöhnen Jesus. Diese Extreme. Und irgendwo werden die Menschen sich auch entscheiden müssen. Babylon, ich muss noch ein paar Sachen so auf Babylon zurückgreifen, denn das ist ja die Mutter aller Hurerei und Böshaftigkeit. Von dort kommt alle falsche Religion. Babel ist also eigentlich das Tor zur Welt, zum Himmel soll das sein, aber ist es ein Tor zur Hölle, zum Verderben. Nimrod wurde ein großer Jäger vor dem Herrn, was das auch immer heißt. Er hat nicht nur Raubtiere gejagt, sondern er war ein gewaltsamer Herrscher. Ein gewaltsamer Herrscher, und der hat verstanden, Menschen zu unterdrücken mit Gott. Und genau das passiert. Da werden Menschen mit Gott unterdrückt, mit dem Namen Gottes. Und Nimrod war der Erste, der also ein gewaltiger Jäger, ein gewaltiger Empörer vor dem Herrn war und hat seine Mitmenschen unterdrückt. Weißt du, ihr sollt der Obrigkeit untertan sein. Sei der Obrigkeit untertan. Und plötzlich wirst du damit manipuliert und unterdrückt. Ja, ich muss der Obrigkeit untertan sein. Im Namen Gottes wurden Menschen dann erpresst. Und die Geschichte ist voll von religiösen Erpressungen. Die Mitmenschen sind mit der Religion ausgebeutet worden, bis geht nicht mehr. Sie wurden unterdrückt. Diese religiöse Vergewaltigung, also von Babylon ausgehend, geht sie über die ganze Welt. Da werden Menschen mit Bibelstellen, bei Christen ist gang und gäbe, es steht geschrieben. Und dann kommen sie mit der Bibelstelle, diese Fundamentalisten, es steht geschrieben, wir müssen dafür einstehen, wir müssen dafür kämpfen. Oder die Moslems auch wieder mit ihrem Koran, wir müssen mit unserem Leben bezahlen und mit kämpfen für die gute Sache. Nimrod missbrauchte ganz normal den Namen Gottes. In der Endzeit wird der Name Gottes in den Füßen getreten. Wir haben ja das erste Gebot, du sollst den Namen des Gottes nicht missbrauchen oder keine anderen Götter haben. Und dann das zweite, den Namen Gottes nicht missbrauchen. Aber der Name Gottes wird gelästert. Denn wir sehen in der Offenbarung, und der Antichrist hat lästerliche Namen, der Heilige wird gelästert. Und guck mal in der Zeitung und in den Medien, in den Theatern und Kinos und Filme, da wird das Heilige gelästert. Halleluja, das wird gelästert. Ich bin vor Jahren in der Schweiz in einem Café und da wollte nur Kaffee trinken, schnell. Und dann war eine Tanzveranstaltung und dann haben sie Oh Happy Day, was wir hier gesungen haben, Oh Seliger Tag, nach dem Oh Happy Day wurde getanzt. Und man hat es, weißt du, da wurden die heiligen Lieder, da wurde zum Tanz verwendet. Das wird alles entweiht. In der Endzeit wird alles entweiht, entwürdigt, alles lächerlich gemacht. Diese religiöse Vergewaltigung von den Menschen im Namen Gottes. Nimrod war der Erste, der das angefangen hat und dann hat er seine Mitmenschen unterdrückt. Und der Gipfel wird dann sein beim Antichristen und der wird ihnen ein Zeichen geben und dem wird es nicht entfliehen können. Das ist von Gott. Der Kaiser ist von Gott. Oder der König ist von Gottes Gnaden. Und dann ist man in den Krieg gegangen, die Soldaten im Ersten Weltkrieg. Gott mit uns. Stellen wir vor, die Franzosen haben Gott mit uns gehabt, die Engländer haben Gott mit uns gehabt und die Deutschen haben Gott mit uns gehabt. Ja, mit wem war jetzt der liebe Gott an der Front? Gott mit uns. Und wir kämpfen für Gott und Vaterland. Wir kämpfen für die gerechte Sache. Und jetzt die Sache mit dem Irak. Also Bush so diesen Irakkrieg angezettelt hat, die Achse des Bösen, du siehst also mit religiösen Begriffen und Themen, die Achse des Bösen, und die Menschen glauben das, was die Obrigkeit sagt. Die nehmen das als göttliches Geschenk, als Offenbarung des Himmels. Die Leute von Babel, sie wollen sich einen Turm bauen, in 1. Mose 11, Vers 1 bis 9, der bis in den Himmel reicht. Und was ist dann passiert? Die ganzen Himmelstürme, aus denen ist nicht mehr viel geworden, die haben sich einander nicht mehr verstanden am Schluss. Und dann gaben wir das Zeug. Das Endergebnis war dann die Zerstreuung. Wieder, jeder ging an seine Arbeit, keiner hat mir was gedacht. Aber wir bauen einen Turm, damit wir uns einen Namen machen. Gewaltige Kraftanstrengungen bis zum Mars oder bis zum Mond. Jetzt ist der Mond nicht mehr interessant, ich weiß gar nicht mal warum. Man fliegt nicht mehr zum Mond, jetzt will man noch weiter. Aber dann enorme Kraftanstrengungen. Das Babel, das ich gebaut habe, wenn du hier im Pergamon-Museum bist und dann kommst du am Ishtar-Tor, dann steht es diese Einweihung oder diese Schrift in Keilschrift. Ich, Nebukadnezar der Große, ich habe diese Babel gebaut. Das, was bei uns auch in der Bibel drin steht, steht bei uns hier in Berlin. Und wenn du das berührst, dann spürst du Daniel und noch die anderen Männer, die dort gewirkt haben. Und seit vor 2500 Jahren, weißt du, Babel, diese Stadt von tausend von Göttern, ich habe diese Stadt gebaut, ich. Der Abfall passiert ist, der Abfall des modernen Menschen, das ist ganz einfach. Ich, Ego, mein Ich. Diese Selbstverwirklichung. Ich möchte leben, ich möchte mein Leben genießen, egal was der andere macht, auch wenn ich über die Leichen gehe. Babel also mit seinen 2500 Göttern, was sie dort hatte, Lokalgottheiten, und dann 500 große Gottheiten und dann einige Höchstgottheiten, den Marduk. Ich. Und ich habe dieses Standbild gebaut und jetzt fallt alle nieder und betet an. Und wir werden in derselben Situation hineinkommen. Das ist der Abfall. Alle Völker, 120 Nationen, sind versammelt, sobald der Ton Der Musikanten ertönt, fallt alle nieder und betet das Standbild an, das ich gebaut habe. Und was passiert? Drei Jungs bleiben stehen. Und die Frage ist, in der Endzeit wird sich herausstellen, wer steht und wer nicht steht. Wer Kraft hat und wer keine Kraft hat. Wer den Geist Gottes hat und wer den Geist Gottes nicht hat. Man kann so viel von der Religion reden, wenn es einem gut geht. Wenn du nicht herausgefordert wirst, der Abfall wird kommen. Und da wird sich entscheiden, bist du echt oder bist du ein falscher 50er. Da wird sich herausstellen, ob du die Kraft Gottes hast. Wie heißt es in der Bibel einmal, sie haben den Schein eines gottseligen Wesens, weißt du, da verbeugt sich man, da kniet man sich hin und da zündet man eine Kerze an und macht mit Weihrauch und allem Klimbim. Aber wenn es darauf ankommt, wer steht bis zum Schluss, in meiner Bibel heißt, wer bewahrt, wer treu bleibt bis ans Ende, der wird alles ererben. Nicht die nur mal angefangen haben, nicht die mal die Hand gestreckt haben, nein, die treu geblieben sind bis zum Schluss und diese drei Jungs sind treu geblieben bis zum Schluss. Noch einmal, wenn jetzt die Musik ertönt, alle gehen auf die Knie. Siehst du, was der Teufel will? Der Teufel will die Massen in die Knie zwingen. Die Massen in die Knie zwingen und da bleiben die drei stehen. Die lassen sich nicht in die Knie zwingen. Und Geschwister, genau das ist es, worauf es in der Endzeit ankommt. Wir dürfen uns nicht mehr in die Knie zwingen lassen. Von jeder Mann, von jedem Nebukadnezar, von jedem Staatsmann, von jedem Politiker, von jedem Pastor, von jedem Papst, von jedem Priester. Wir müssen stehen bleiben. Wir stehen vor dem Herrn. Und der, der vor dem Herrn steht, der geht nicht bei der Musik in die Knie. Hast du deinen Standpunkt, deinen Standort, deine Standposition, dieses Stehvermögen? Weißt du, die Leute in Babel, die dienten vielen Göttern. Und solange man allen Göttern dient, ja, na gut, wenn der Mohammed nichts ist, dann ist der Buddha was. Und wenn der Buddha nicht was ist, dann ist Konfuzius was. Und wenn der Konfuzius nicht was ist, vielleicht Christus was. Nein, es gibt keinen Vergleich. Jesus ist Jesus und sonst, er sagt, ich bin die Wahrheit, ich bin das Licht, ich bin der Weg. Die anderen sagen, ich bin nur ein Weg. Das ist ein großer Unterschied, ob ein Weg oder der Weg. Und Jesus ist der Weg. Er ist der Sohn Gottes. Die anderen sind, ja, können viel erzählen, was sie sind, aber Jesus ist der Sohn Gottes. Vorausgesagt in der Bibel, geweissagt und so weiter. Er war da. Und wie viele ihn aufnahmen. In der Endzeit ist der Abfall in die Fühlgötterei. Weißt du dann, ja, das können wir auch akzeptieren. Das kann man auch noch mitnehmen. Man hat alles nur, ja, das ist auch ein Gott. Weißt du, aber das ist nicht der lebendige Gott. Allah ist auch ein Gott. Verstehst du, du kannst alles zum Gott machen. Und es wird viel Götterei sein. Weißt du, man hat plötzlich in der Endzeit für alles eine Lösung. Das ist die Technik, Computer, Medikamente, Tabletten. Da sind Experten für alles. Alles hat irgendeinen Namen. Oder eine Regel. Und eine Vorstellung, eine Idee. Und für alles hat man eine Waffe. Aber pass auf, wenn jetzt ein Komet zukommt auf die Erde, was machen wir da? Und es wird plötzlich ein Stein vom Himmel fallen, steht in meiner Bibel. Und wird die ganze Zivilisation zerstören. In der Endzeit ist diese Fühlgötterei. Weißt du, ich bin der Herr, dein Gott. Und du sollst keine anderen Götter haben als mich. Und dann wird sich herausstellen, ob wir an einem Gott glauben, an dem lebendigen Gott glauben, an Jesus Christus glauben, als unseren Herrn und Heiland. Das wird sich herausstellen, ob du so stabil bist. Weißt du, so konservativ mit Scheuklappen. Ich glaube nur an Jesus. Dann sagen sie, du bist verrückt. Die werden dich nicht verstehen. Weißt du, dann heißt es plötzlich, man kommt jetzt wieder, der Nimrod mit seinen Bibelsprüchen von Babel. Ja, wir sollen alles prüfen und das Gute behalten. Vielleicht ist was dran an dieser Sache. Prüfet alles und das Gute behaltet. Nein, wir müssen engstirnig sein. Wir müssen konservativ sein, wenn wir das Ziel erreichen müssen. Wir müssen uns auf das Ziel fixieren und sagen, ich möchte auf Jesus schauen und ich bleibe auf Jesus. Deshalb sagt uns auch die Heilige Schrift, schaut weg und schaut auf zu dem Anfang und Vollender unseres Glaubens. Es ist interessant, die in der katholischen Kirche, erst in den letzten Jahrhunderten kam die Marienverehrung ganz groß. Die Maria unfehlbar und so weiter. Aber das war in Babylon schon 800 vor Christus, das Mutter-Kind-Symbol. Das ist also nichts Neues. Die göttliche Mutter mit ihrem Kind wurde verehrt. Aus Babylon kamen die ganzen Priesterinstitutionen und so weiter, die Priesterreligion, was katholische Kirche ja ist, eine Priesterreligion. Und das hat Jahrhunderte angedauert. dass nur Priester, der Priester kriegt das Abendmahl, der Priester redet zur Gemeinde, aber der Priester redet nicht zu Gott. Ich werde morgen darüber sprechen, was ist der perfekte Gottesdienst. Wir sind alle Priester. Wir haben alle Zugang zu Gott. Und nicht nur eine Priesterreligion, aber wir haben inzwischen eine Priesterreligion, wo nur Funktionäre da sind. Nur sie haben Zugang zu der Gottheit. Nein, jeder Einzelne, jedes Kind Gottes hat Zugang zu Gott. Und nicht nur Priester. Nur der Priester darf den Altar betreten. Nur der Priester darf sich Gott nähern. Nur der Priester darf die Gebetsworte sprechen. Nur der Priester darf mit Gott reden. Nein, also im Neuen Testament, durch den Heiligen Geist, die Gemeinde Jesu Christi, die dürfen alle mit Gott reden. Aber du wirst entmündigt. In der Endzeit werden die meisten Menschen entmündigt sein. Wenn sie selber nicht ihren Kopf einschalten, nicht anfangen zu denken, nicht anfangen zu handeln, da werden sie von den Priestern entmündigt. Die sprechen für mich ein Gebet. Die sprechen für mich eine Messe. Und die sprechen da für mich. Und Entmündigung wird ein Zeichen des Abfalls sein. Du wirst dich nicht mehr trauen. Ja, das ist nichts für uns. Wir sind noch nicht so weit. Wir müssen also aufhören, dass wir uns von diesen religiösen Menschen Vorschriften machen, uns unterdrücken lassen. Das könnte nicht. Nur Auserwählte. Aber was sagt die Bibel? Die Auserwählten, das bist du und ich. Wir sind die Auserwählten und nicht nur ein paar Priester, die vom Papst oder sonst irgendjemand ordiniert worden sind. Dann in Babylon war eine große Furcht von Dämonen und das ist auch heutzutage, wenn ich so die Charismatiker anschaue oder Leute, die in manchen Freikirchen sind, die haben Angst vor Dämonen, Teufel sind überall. Diese Angst vor Dämonen war verbreitet und heutzutage, schau doch die ganzen Horrorfilme an, du, da geht es voll von Dämonen, Geistern. Und den Leuten wird Angst einsuggeriert, von Kinder, Harry Potter und all diese Gespenstergeschichten. Weißt du, man glaubt nicht mehr an den lebendigen Gott, aber man glaubt an den Teufel. Das ist Abfall. Sogar die kleinen Kinder, die dürfen nicht mehr in Kirchenunterricht oder Kinder- und Gottesdienst gehen. Nein, aber die gucken Harry Potter und all diese anderen Filme, die werden verseucht. Die werden verseucht von Dämonen. Und so wächst eine Generation voller Teufel auf. Das, was du siehst, das, was du hörst, das, was man in ein Kinderherz hineinpflanzt, das geht eines Tages auf. Und wir wundern uns, dass viele nicht mehr glauben können und wollen, aber die wollen das Übernatürliche, das Übernatürliche. Das Übernatürliche, was Übernatürliches. Die wollen Macht haben, Zaubern haben oder Fähigkeiten haben, übernatürliche und übersinnliche Fähigkeiten. In Daniel Kapitel 4, 27, das ist die große Babel, die ich erbaut habe zum königlichen Hause, durch große Macht zu ehren meiner Herrlichkeit, Nebukadnezar. Hier, und dann griff Gott ein. Und weißt du, das Schöne war dabei, dass der Nebukadnezar mit der Zeit kapiert hat, um was es ging. Der wurde ein Ochse, hat Gras gefressen und seine Fingernägel, Krallen hat er bekommen, benahm sich wie ein wildes Tier. Und dann gab es schließlich Gott irgendwo Ehre und Gott brachte ihn wieder zurück zur Vernunft. Aber der Antichrist wird nicht mehr zur Vernunft gebracht. Der wird ein wildes Tier, ein Biest bleiben. In der Endzeit reift das alles aus. Weißt du, du musst gehorchen, aber die drei Jungs, die sagen, wir bleiben stehen, wir dienen Gott. Und wenn Gott uns nicht bewahrt vor dem Feuer, dann ist es uns auch egal. Denn den Leib könnt ihr töten, aber die Seele, das, was in uns drin ist, das könnt ihr mit uns nicht nehmen. Geschwister, wir müssen uns viel mehr besinnen auf unsere Seele. Das, was Gott in uns hineingepflanzt hat, den Heiligen Geist, das Zeugnis, du bist Kind Gottes, kann dir niemand nehmen. Auch nicht der schlimmste Teufel. Beugt euch, fallt nieder, betet meine Statue an, die ich gebaut habe. Betet an, aber sie haben gesagt, nee, danke, wir beten Gott an. Es wird in der Endzeit um Anbetung gehen. Was betest du an? Was beten wir an? Was himmeln wir an? Weißt du, wir können Materialismus anbeten, Kapital, Geld, Euro, Macht, Politik, was es auch immer sein mag, diese ganzen Staatsgötzen ringsherum. Oder du betest Jesus an. Weißt du, da sieht man nichts, erlebt man nichts. Jesus ist so unscheinbar, weißt du, mit der Dornenkrone, voller Schmach und Schande, gedemütigt, am Kreuz hängend, der hängt am Kreuz, ihn anzubeten, einen Gekreuzigten. Weißt du, klingt für viele lächerlich, einen Schwächling, einen Versager, einen, der seine Vision nicht verwirklichen konnte, der lieber starb als Märtyrer und den verehrt ihr. Ja, und wir verehren Jesus. Er starb für mich, er starb für dich und er ist auch auferstanden. Halleluja. Ich mache also gerade das Bild mit den Jünglingen, das ist so wichtig. Die haben keine große Offenbarung gehabt, nur sie wussten, wir lassen uns nicht erpressen. In der Endzeit wird eine große Erpressung sein, die wir so gar nicht merken, mit Musik. Weißt du, Musik manipuliert die Leute. Mit Musik, mit Medien, Massenmedien, man sagt ja Massenmedien, Meinungsbildung, man wird manipuliert. In Daniel Kapitel 2, Vers 47, als Nebukadnezar dann wieder zu sich kommt, es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott, der über alle Götter ist und ein Herr über alle Könige, der Geheimnisse offenbaren kann, wie du dieses Geheimnis hier mir offenbaren konntest, nach diesem Traumgesicht. Also es ist kein Zweifel, Nebukadnezar erkennt die Wahrheit, kommt zu sich, denn es gibt keinen anderen Gott als den, der einen so erretten kann, Daniel, dich aus der Löwengrube. Und wir werden erfahren und erkennen, Gott kann uns in der schwierigsten Situation erretten. Also ein extremer Abfall und eine extreme Standfestigkeit, da stehen die Leute. Und dann werden auch extreme Errettungen sein. Du kommst wie ein Brand aus dem Feuer oder wie einer wie der Daniel aus der Löwengrube. Du stehst und da ist überhaupt kein Geruch des Feuers an dir und auch kein Kratzer von dem Löwen. Du bist gerettet. Und Gott wird in der Endzeit auch das Weib und das Kneblein auf mysteriöse Art und Weise bewahren. Die werden irgendwo, und die Erde sagt, und die Erde bewahrte diese beiden. Das Wasser bewahrte die beiden. Also die Naturkräfte, die Naturelemente. Plötzlich, die werden vielleicht irgendwo auswandern im Urwald. Und die werden bewahrt auf übernatürliche Art und Weise. Es müssen nicht viele sein. Wir denken ja, die ganze Christenheit, 1,3 Milliarden Christen. Nee, vergiss es. Wenn es 13 Christen sind, dann wird es viel sein. Von wegen 1,3 Milliarden. Weißt du, 2 Millionen sind aus Israel ausgezogen. Und wie viel kamen ins gelobte Land? Nur 2 von 2 Millionen. Also wir denken immer ganz groß. Vergiss es. Nicht alle, die Herr, Herr sagen, werden das Reich des Himmels erreichen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Also diese Extreme werden in der Endzeit da sein. Menschen werden in der Endzeit hemmungslos sein, die werden keine Grenzen kennen, die werden über die Grenzen, über sich selbst hinausleben. Ja, Hauptsache ich, Hauptsache wir. Und nur an sich denken, und was die anderen ist, ist ja vollkommen egal. Und egal, wo du auch hinschaust, auf Schritt und Tritt begegnet uns Babel, also dieses System von Babel. Wir sind so fest eingebaut und eingemauert in Babel. Du musst also mit aller Kraft dich stemmen und sagen, ich will mit diesem Zeugs so wenig wie möglich zu tun haben. Aber du musst Internet haben, du musst Telefon haben, du musst Stromanschluss haben, du brauchst Wasser, du darfst keinen Brunnen graben da in deinem Garten. Verstehst du mal? Wir haben Sachzwänge und wir sind so drin, so richtig verquickt. Du kannst nicht machen, was du willst. Und die Welt versucht, uns so zu vereinnahmen. Die Geschichte des Abfalls lesen wir in der Offenbarung Kapitel 17, Vers 1 bis 3. Und es kam einer von den 7 Engeln und die 7 Schalen hatte und so weiter und redete, komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt und die viele haben mit ihr Unzucht getrieben, Könige auf Erden und so weiter, die da wohnen. Sie sind trunken geworden von dem Wein ihrer Unzucht. Und da brachte mich der Geist in die Wüste und ich sah das Weib, also diese Hure Babylon, sie sitzt auf einem scharlachfarbenen Tier, also Bild für Religion, scharlachfarben, also lila Tier und so weiter. Das war voll lästerlicher Namen und hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Also lästerliche Namen, das ist... Christen wurden lächerlich gemacht. Leute, die glauben, die Bibel lesen, die mit Gott wandeln, die werden lächerlich gemacht. Lästerliche Namen. Wir werden euch kreuzigen. Babel, diese globalisierte Welt, ist die Hochburg des Okkultismus. Lächerlich. Weißt du, wir glauben, aber ganz was anderes als ihr. Wir glauben an das Licht. Und du glaubst gar nicht, wie viele Leute heutzutage so in diese Lichttheologie da verfallen. Alles Esoterik. Licht, 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 Licht. Spiritismus. Und die Bibel sagt, Babel ist eine Behausung von Dämonen. Bis heute wird unsere Gesellschaft zum Beispiel von lauter Erleuchteten regiert, Freimaurer und Illuminatis. Die Frauen, fast alle Politiker sind irgendeinem Freimaurerorden drin, fast alle. Ich wüsste keinen, der nicht drin wäre. Und da diese Einweihung, weißt du, überall haben die da ihr Schürzchen und rennen dahin und die werden nicht in eine Kirche gehen, aber sie lassen sich sogar mit Krankenwagen sich zu ihren Sitzungen oder zu ihren Stunden bringen. Christen würden das nicht machen. Du siehst also, die Menschen dienen dem, ich kenne Leute aus der Freimaurerei, die sind so radikal. Jemand, der war querschnittsgelähmt, aber der war fest davon überzeugt, der ließ sich sogar vom Krankenwagen zu den Sitzungen bringen, weil es ihm so wichtig war. Aber in der Bibelstunde, Gebetsstunde, kam er nicht. Kirche, kam er nicht. Du siehst also, Götzendienst, Freimaurerei, könnte da Thema sein, aber die Leute sagen, ja, das ist alles Spinnerei. Es ist keine Spinnerei. Du musst nur gucken, wo sind die Politiker am Johannistag? Wo sind sie? Und so weiter, was machen sie? Und dann weißt du gleich, in welchen Orten sie sind, wie sie begrüßen, wie sie die Hand geben oder wie sie Zeichen machen, was für Zeichen sie machen. Ist alles nur Symbolik. Aber das ist alles Verführung. Und die machen das. Ich werde nie vergessen, ich bin durch Zufall in so einen Kreis mal reingekommen. Jemand hat mich verführt oder verführen wollen, aber nicht geschafft. Da bin ich reingekommen in diesen Kreis und da saß ich da und da wurde ein Brief vorgelesen, da wollte eine bestimmte Firma in die Stadt Heilbronn kommen und dann sagte er nur so beiläufig, und wir müssen darauf zugucken, beachten oder einfach, wir lassen diese Firma nicht rein. Die sind bis heute, obwohl die schon 20 Jahre hier sind, die sind bis heute nicht in Heilbronn, dass sie Fuß gefasst haben. Ich beobachte immer wieder und ich sehe, da ist eine Macht, weißt du, die Welt wird von mächtigen Leuten regiert, die zusammenhalten. Eine Hand wäscht die anderen. Und kein Rabe hackt dem anderen Raben das Auge aus. Weißt du, und das ist diese Welt, dieser Abfall. Du siehst diese Ungerechtigkeit. Was kann ich dagegen tun? Nicht mitmachen. Nicht dabei sein. Deinen Weg gehen. Und zwar geradeaus. Und sich nicht kümmern. Jesus hat es getan. Jesus hat sich nicht um die Juden und die Pharisäer und Schriftgelehrten und den Sadduzäern sich gekümmert. Das waren solche Verschwörer. Die Sadduzäer ins Gebäude, der hat sich nicht gekümmert. Der ging seinen Weg. Und alles spricht dafür, dass bis in die Endzeit die Geschichte von Nimrod den Gipfel findet. Und dann, weißt du, wir wollen edel sein. Wir wollen nur das Gute. Und da können Moslems und Juden und Christen, sie können alle bei den Freimaurern dabei sein und mischen mit. Regierungen werden abgesetzt und eingesetzt und umgesetzt und was weiß ich. Das wird alles gemacht. Und du denkst, der liebe Gott hat es gemacht. Nein, nein. Ich war erschüttert, dass ich auch sogar darauf reingefallen bin. Als die Mauer fiel, ich habe Gott gedankt. Ich habe sogar, die BZ hat ganz groß geschrieben, nun danket alle Gott. Und es war wunderbar. Also wir haben Gott gedankt. Und wir haben Gott gepriesen, Kerzen in den Händen und so weiter. Und dann zufällig kriege ich so ein altes Buch von 1927 gedruckt. Und da stand drin, dass auf einer Konferenz in Schottland, in London, eine Konferenz von Leuten am 19. November, als das Deutsche Reich abgedankt hat, dass sie eine Sitzung hatten, ein Treffen hatten, und in 70 Jahren darf Deutschland vereint werden. Und 1919 und 70 dazu, dann ist es 1989. Und fast genau auf dem Tag, 9. November, Deutschland darf wieder vereint werden. Ich war perplex. Diese Leute haben festgelegt, wann Deutschland wieder vereint wird. Systematisch. Weißt du, der Teufel arbeitet auch von einer langen Hand vorbereitet. Glaub doch nicht, dass der Teufel schläft. Der Teufel hat wenig Zeit und er nutzt jede Möglichkeit und jede Situation. Aber die Bibel sagt, das Ende Babels ist vorausgesagt. Gefallen ist sie, gefallen ist sie, gefallen ist sie. Halleluja. Und die Heiligen, die Gläubigen, die Gottesfürchtigen, die jubilieren. Und es wird ein Jubilieren mal geben, wenn die ganzen politischen Systeme zusammenbrechen. Abfall wird kommen. Das ist vorausgesagt. Und dann lesen wir weiter, den Paulus in 2. Timotheus Kapitel 3. Geldliebe. Ebenfalls. Wohl dem, der nicht in diesem System drinsteckt oder von diesem System bloß abhängig ist. Aber dieses System ist korrupt, Schwarzarbeit, Steuerhinterziehung, Betrug und so weiter, Korruption, dieses System ist korrupt. Auch wiederum schmutziges Geld. Dann, wir lesen weiter die Bibel, in der Bibel, was alles so in der Endzeit ist, da ist Stolz und Eifersucht. Weißt du, die sind nichts, wir sind die Masse. Und obwohl das, wenn du nachweist, genau, das ist gar nicht die Mehrheit. Aber eigentlich, wer regiert die Welt? Nur eine Minderheit, die am lautesten schreien können. Und immer so Anhängsel, die Grünen oder die FDP oder die Linken oder so irgendwie so kleine Parteien, die bestimmen nachher die Richtung. Nicht die Großen, die Masse. Ja, wir haben gewählt, aber entscheidet nachher dieses Zünglein an der Waage. Stolz, Arroganz. 1. Samuel 28, Vers 15. Weißt du, da sehen wir, Saul hat gottlich gehorcht und hat nicht gemerkt, dass sein Reich von ihm genommen wird, dass seine Krone von ihm genommen wird. Es ging genauso weiter. Weißt du, er hat weiter regiert, er war weiter König, aber es baute mehr und mehr ab, bis er eigentlich im Selbstmord endete. Gott hat mit dem Saul nicht mehr geredet. Und dann geht er zu den Wahrsagern und Okkultisten. Und du siehst, das ist das Ende. Weißt du, dann geht man zum Teufel, weil Gott nicht mehr redet. Weil Gott sich nicht mehr offenbart. Deshalb lässt man Spiritisten, Wahrsager, Yogis und sonst was in die Gemeinde rein. In der Schweiz hat eine katholische Kirche ein Angebot gemacht. Die machen ja spiritistische Dinge auch, mit esoterischen Leuten treten dort auf. Aber jetzt betätschen sie alle. Verstehst du? Sie berühren sich einander und wollen voneinander die Kraft schöpfen und nehmen und so weiter. Männlein, Weiblein. Also mit Berührung. Kraft durch Berührung. Weißt du, die Leute kommen auf alle möglichen Ideen, die verherrlichen dann den Körper. Nicht mehr der Mensch, sondern nur noch Berührung. Und dann kommen alle möglichen Quacksalber dazu, ein Geistheiler, und die Kirche öffnet sich. Ja, wir müssen die Welt erreichen, heißt es dann nachher. Die Welt. Was ist der perfekte Gottesdienst? Morgen früh lade ich ein, der perfekte Gottesdienst ist, dass wir nicht die Welt erreichen, sondern dass Gott uns erreicht. Dass Gott uns begegnet. Weißt du, Gott redet nicht mehr zum Saul und Saul geht zu der Wahrsagerin. Er hat selbst die Wahrsager alle vernichtet, ausgerottet. Aber irgendwie diese eine Frau in Endor hat er noch übrig gelassen, aus irgendeinem Grund. Aber wahrscheinlich hat der Teufel die übrig gelassen für den Saul als Versuchungsobjekt. Im Evangelium lesen wir, wie Gott handelt, wie Gott wirkt und wie Gott sein Werk baut, wie Gott seine Gemeinde baut. Und er sagt, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwinden. Also du musst keine Angst haben, wir werden verloren gehen. Nein, keiner von uns wird verloren gehen. Jesus sagt, ich habe euch in meine Hand gezeichnet und niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Es sieht so aus, als wenn Satan uns schütteln würde. Die Jünger wurden geschüttelt. Die erlebten Endzeit. Und es stellt sich heraus, der Herr hat für sie gebetet. Und er hat für euch gebetet, sagt er, damit euer Glaube nicht aufhört. Petrus, für dich ganz besonders. Du bist ganz besonders angefochten. Leute, die besonders für Gott was tun, die Gott auserwählt hat, die werden besonders angefochten. Aber ich habe für dich gebetet. Du glaubst gar nicht, wer für dich über alles betet. Weißt du, es ist nicht wichtig, ob Menschen für mich beten. Wichtig ist, betet der Heilige Geist und betet Jesus für mich. Betet er für mich? Und ich habe für dich gebetet, Petrus, dass dein Glaube nicht aufhört. Der Abfall wird kommen. Und wir werden alle, wenn Jesus nicht für uns einstehen würde, seine Hand ins Feuer legen würde, zwischen uns und der Welt stehen würde, wir würden alle abfallen. Aber ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhört. Ist das nicht toll? Und wer kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Römer 8. Der Heilige Geist ist da, der für uns einsteht, mit einem unaussprechlichen Seufzen. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Verstehst du, du stöhnst, du kannst nicht mehr, du brichst zusammen, vielleicht dreimal am Tag. Aber dann ist wieder der Heilige Geist, der dich aufrichtet. Halleluja. Du bekommst wieder neue Kraft. Oh, jetzt geht's wieder. Und bist kaum zur Tür raus, schon wieder ein Schuss, schon wieder eine Attacke, schon wieder ein Schub und schon wieder irgendwas Böses und Blödes. Und wieder, oh Heiland, und wieder wirst du gestärkt vom inwendigen Menschen und wieder machst du weiter. Und Geschwister, genau das ist in der Endzeit. Wir werden von Sekunde zu Sekunde von Gott durchgetragen. Wir werden durchgetragen. Wir werden nicht selber kämpfen können. Wir sind nicht mehr in der Lage. Weißt du, die Welt ist so übermächtig. Wir sind in der Endzeit. Und das wird eine Trennung sein zwischen denen, die Gott dienen und Gott nicht dienen. Zwischen den Geistlichen und Ungeistlichen. Und so wie die Kinder Israels, die aus Ägypten auszogen, da war plötzlich die Hand dazwischen, und Gott hat die Hand dazwischen gehalten und sie gerettet und bewahrt vor dem Pharao von seiner Macht und seiner Gewalt. Gott wird dich bewahren, auch in der letzten Minute, in der letzten Sekunde, wenn das Prügel dick kommt in dieser Welt. Das Wort, weil du meinen Namen bewahrt hast, weil du mein Wort bewahrt hast, will ich dich bewahren vor der ganzen Versuchung über den ganzen Erdkreis. Das Wort Gottes wird dich festhalten. Da wirst du gar nichts mehr haben. Da wirst kein Pastor mehr da sein, kein Prediger da sein, kein Missionar mehr da sein, kein Evangelist mehr da sein, kein Glaubensbruder mehr da sein, keine Glaubensschwester mehr da sein. Das Wort wird dich festhalten. Geschwister, und deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt schon im Wort gegründet und fundamentiert sind. Weißt du, das Wort wird dich unerschütterlich machen. Das Wort wird dich wie eine Mauer um dich sein. Das Wort, weißt du, der Teufel, und das ist Babel, wird versuchen, dich zu mit dem Wort zu unterdrücken. Er steht geschrieben. Guck mal, das ist, was der Teufel mit Jesus macht. Das, was der Nimrod, der große Jäger vor Gott, da gewagt hat. Also, im Namen Gottes. Er steht geschrieben. Und wenn du das Wort nicht kennst, wird dich Babel und sein Geist, wird dich unterdrücken, wird dich in die Knie zwingen, fall nieder und bet mich an. Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, allein anbeten und ihm allein dienen. Wir haben diese Geschichte von den drei Jünglingen. Die gehen nicht in die Knie, die wissen, wie man sich verhält, die wissen, was man macht. Es steht geschrieben. Weißt du, die Dämonen haben keine Macht an dir, wenn du das Wort kennst. Wenn du im Wort gegründet bist. Und Geschwister, ich kann euch nur Mut machen, lest die Bibel, studiert die Bibel, beschäftigt euch mit der Bibel. Jeden Tag ein Wort Gottes auswendig lernen, ins Herz verinnerlichen und diese Worte bewegen im Herzen und darüber nachdenken, bis es Frucht trägt in uns. Was sagt der Jesus in Matthäus 21 zu den Rabbinern? Ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt noch die Kraft Gottes. Ihr kennt die Schrift nicht und kennt die Kraft Gottes nicht. Weißt du, die denken, sie sind Bibelforscher. Sie sind Bibelmenschen. Also, aber er sagt, ihr kennt Rabbis, ihr kennt nicht die Schrift, habt keine Ahnung. Ihr kennt nicht die Kraft Gottes, denn das Wort Gottes ist Kraft. Ist Hammer, was Felsen zerschmeißt. Und was machen da die dummen Christen? Die versuchen da irgendwelche jüdische Weisheiten, die versuchen kirchliche Weisheiten, die versuchen religiöse Weisheiten, die versuchen alles Mögliche. Du musst die Schrift kennen. Und die Kraft Gottes. Beides. Schrift allein genügt nicht. Du musst auch die Kraft Gottes kennen. Und es reicht nicht aus, die Kraft Gottes zu kennen. Du musst auch die Schrift kennen. Beides Hand in Hand. Sonst wirst du verführt. Sonst gehst du dem Teufel auf den Leim. Weißt du, und plötzlich hat dann alles Macht über dich, wenn du nur dich mit der Kraft beschäftigst. Kraft Gottes, Kraft Gottes, Kraft Gottes. Weißt du, wir leben nicht nur allein von Kraft Gottes, wir leben von der Schrift. Und wir leben nicht nur von der Schrift, nur noch Bibel, 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 Bibel. Weißt du, wir müssen beides, die Bibel und die Kraft Gottes, zusammen addieren, zusammenziehen. Und dann, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Dein Wort ist Leben. Dein Wort ist die Kraft, die mich verändert und mich weiterbringt. Verbringe, wenn du überleben willst in der Endzeit, verbringe viel Zeit in der Stille vor Gott. Viel Zeit in der Stille vor Gott. Geh in deine Kammer und schließ dich ein. Fang an ein Gebetsleben. Weißt du, du musst die Schrift und die Kraft kennenlernen. Beides miteinander. Es steht geschrieben. Und Kinder Gottes dürfen sich nicht verführen lassen. In der Endzeit wird eine Verführung sein. Weißt du, wir müssen in der Endzeit keine Angst haben für Verfolgung, vergiss das, das wird nicht sein, das wird nicht geben, der Teufel ist zu dumm dazu. Der weiß, wenn er einen verfolgt, wenn es Märtyrer gibt, da gibt es wieder tausend andere, die dann für ihn marschieren, für Jesus marschieren. Er wird verführen. Deshalb sagt Jesus, warnt vor den falschen Propheten. Deshalb warnt er vor den falschen Christus. Deshalb warnt er vor diesen religiösen, philosophischen, psychologischen, theologischen Verführung. Warnt er. Deshalb, du musst viel Zeit in der Stille verbringen, mit deinem Gott viel Gespräche führen, telefonieren mit dem Himmel. Weißt du, dort kannst du nicht abgelenkt werden, in der Stille, in der Kammer. Dort kannst du auch gar nicht verführt werden, da kommt kein Teufel rein. Da bist du sicher in Jesu Armen. Weißt du, da kann dein Glaube aufgebaut werden, da kannst du in die Tiefe gehen. Sorge, dass du in deiner Lampe Öl hast, wenn Jesus kommt. Das ist ganz arg wichtig. Öl heißt inneres Leben, geistliches Leben, göttliches Leben in dir. Das ist Öl, das ist Heiliger Geist. Dass der Heilige Geist in deine Adern pulsiert. Sorge für deinen inneren Menschen. Das ist, was ich sagen möchte in der Endzeit. Fange an, heilsame Gedanken zu denken. Fange an, Gedanken des Friedens zu denken. Weißt du, tu nur Dinge, wozu du Frieden hast. Und wozu du keinen Frieden hast, lass die Finger weg. Fange an, nach dem Frieden Gottes zu leben. Fange an, nach der inneren Uhr zu gehen. Weißt du, der Heilige Geist weckt dich, dann steh auf und dann tu was. Und wenn der Heilige Geist sagt, geh ins Bett, dann gehst ins Bett und schläfst, denn du brauchst auch den Schlaf. Ohne den Schlaf kann der Mensch nicht existieren und leben. Also geh nach der inneren Uhr. Weißt du, wir müssen anfangen zu lernen, mit dem inneren Leben zu leben, mit dem inneren Rhythmus. Sonst werden wir manipuliert, verführt, verdorben, was auch immer ist. Fang an das Gute dich zu erinnern. Weißt du, der Teufel wird dich an so viel Negatives erinnern und dass es wieder Abfall kommt. Weißt du, das ist nichts, die sind weg und die haben Dummheiten gemacht und der macht auch noch Dummheiten und die werden auch noch Dummheiten machen. Fang an das Gute zu denken, an das Gute, das Gott gegeben hat. Und es gibt an jeder Sache was Gutes. Fang an das Gute zu denken und das Gute in deinem Herzen zu bewegen. Das Gute ist so wichtig. Dem denket nach, was wohl lautet. Und denk nicht jede Dummheit. Und öffne dich nicht für jede Dummheit und Torheit und Narrheit. Und jede Irrlehre oder jede irgendwelchen dummen Phrasen. Denk an das Gute nach. Fang an, auf deine innere Stimme zu hören. Weißt du, wenn der Heilige Geist dich warnt, nein, dann ist Nein für dich. Dann ist Nein. Denn sonst wirst du die Endzeit nicht überleben. Sonst wirst du den Abfall nicht überleben. Da werden Tausende und Abertausende abfallen. Weißt du, wie heißt es im Psalm 91? Wenn 1000 auf der Seite und 10.000 auf der Seite fallen, dich soll es nicht treffen. Und weißt du, wann das passiert? Nicht nur, weil du jetzt Christ bist, wenn du unter dem Schirm des Höchsten bist. Wenn du unter der Leitung des Höchsten bist. Wenn du unter der Autorität Gottes bist und die innere Stimme hast. Dann kannst du sagen, nee, das mache ich nicht und das auch nicht. Und da wirst du keine Verträge unterschreiben, die nichts bringen. Und da wirst du dein Geld nicht irgendwo hinbringen, das gleich wieder morgen verloren ist. Und dann wirst du dich nicht beschäftigen für Sachen, die nichts bringen. Du wirst auf deine innere Stimme hören. Gehorche deinem Herzen. Fang an, deinem Herzen zu gehorchen. Sonst überlebst du das nicht. Sonst kommst du in den Fleischwolf Satans und wirst verarbeitet als Wurst. Und dann kommst du irgendwo auf den Massenmarkt. Verstehst du? Ich will euch keine Angst machen, aber ich will sagen, wir müssen unsere Identität finden. Was bin ich? Fange an, nach deiner inneren Erleuchtung zu gehen. Weißt du, Gott hat dir Licht gegeben in einer Sache und bleib bei dieser Erkenntnis. Das, was du im Licht gesehen hast, das bezweifle nicht, wenn die Dunkelheit kommt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, auch wenn ich jetzt nichts von ihm spüre. Auch wenn ich nichts von ihm begreife. Ich weiß, mein Jesus lebt. Das innere Leben ist so wichtig. Weißt du, das gibt erst Lebensqualität in der Zeit der Ungerechtigkeit, des Elends, was in der Endzeit gang und gäbe wird. Weißt du, das macht dich zu einem geistlichen Menschen. Du weißt, bist von oben geleitet, hast die Erleuchtung, hast Gott gesehen, vielleicht als Kind. Du weißt noch, du hast den kindlichen Glauben gehabt. Ich kenne eine Bibelschule, eine große Bibelschule, evangelikale Bibelschule. Eigentlich sollten sie Fundamentaltheologie lehren, aber diese Bibelschule, das Erste, was sie von ihren Studenten verlangt, du musst deinen kindlichen Glauben abgeben. Du darfst nicht mehr diesen lieben Heilandsglauben haben. Weißt du, jetzt musst du glauben an Bibelkritik und all diese Dinge. Da wird die Bibel kritisiert. Und das ist ein Verbrechen an Menschen, die Gottes Wort predigen wollen. Du musst den kindlichen Glauben abgeben. Aber Jesus sagt genau das Gegenteil. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet das Reich Gottes nicht sehen. Werdet das Reich Gottes nicht sehen. Du musst diesen kindlichen Glauben wiederfinden. Man hat dir vielleicht den genommen. Weißt du, Zeichen und Wunder, die Zeit ist vorbei und das ist von unten, das ist vom Teufel und. Weißt du, man hat dir so viel fromme Phrasen eingetrichtert, du musst wieder zurück werden und ein Kind werden. Der Abfall ist bereits im vollen Gange in der Christenheit. Und das sind Zeichen, Jesus kommt bald wieder. Keiner glaubt's mehr, keiner kann es mehr richtig fassen. Wer wird noch selig werden? Man fragt sich, die Heiligen haben abgenommen, steht einmal in der Bibel. In Römer Kapitel 2, Vers 29, zum Volk Gottes gehört nicht, wer äußerlich Jude ist, sondern wer es innerlich ist. Es kommt nicht darauf an, dass er an seinem Körper beschnitten wurde, sondern an seinem Herzen. Denn was vor Gott zählt, ist die Beschneidung, die nicht nach dem Buchstaben des Gesetzes erfolgt, sondern nach der Beschneidung des Geistes geschieht. Der wahre Jude ist nicht der Mensch, der Anerkennung sucht, sondern bei den Menschen Anerkennung sucht, sondern Anerkennung bei Gott sucht. Und wir haben heutzutage bei Moslems und Juden eine heiße Diskussion über Beschneidung, gerade in Deutschland. Hier scheiden sich die Geister. Und nicht der äußerlich beschnitten ist, sondern der innerlich beschnitten ist. Und deshalb, die ganze Sache Gottes geht auf das Innere, nicht auf das Äußere. Nicht der äußerlich Hände hochhebt, sondern der innerlich Hände hochhebt und sich Gott ergibt und vor Gott kapituliert. Nicht die Abstammung. Weißt du, darauf kannst pfeifen. Ich kann für meine Abstammung auch nichts kaufen. Und du auch nichts. Mein Ur-Ur-Ur-Großvater war ein Millionär. Was? Verstehst? Wenn er mir nichts zurückgelassen hat. Vergiss das alles. Viele berufen sich auf ihre adlige Abstammung. Aber solange du noch Adliger bist und bist noch lang kein König. Oder ein Edler. Nein, du bist nur ein Adliger. Menschen legen große Werte auf Anerkennung, den äußeren Schein, aber die Kraft innen drin verleugnen sie. Also das Wort und die Kraft, beides gehört zusammen. Die Pharisäer hatten eine äußere Religion, aber die hatten keine Kraft. Innen drin waren sie übertüncht. Sie waren nur übertünchte Gräber, innen voller Geschmeiß, Totengebeines, wie Jesus sagt. Weißt du, viele leben so ein scheinheiliges Leben, aber was ist innen drin? Heuchelei, Bitterkeit, Groll, Zorn, Wut, die sind auch schon abgefallen. Wie geht's dir innerlich? Was ist der Inhalt deines Lebens? Diese große Frage. Weißt du, bei Jesus geht es um die innere Veredelung, innere Veränderung. Weißt du, du sollst ein Diamant werden durch die Veränderung in deinem Inneren. Du sollst eine Perle werden, ein Edelstein Gottes. Nur was in dir passiert, das bleibt, wenn Jesus kommt. Und das überlebt alle Krisen, alle Katastrophen. Wir sind hier in dieser Zeit als Rüstzeit und Zubereitung. Und gerade die Gemeinde Jesu, die muss sich bewähren. Wir müssen uns bewähren. Weißt du, wir erleben etwas, wir erfahren etwas, wir kommen an etwas ran. Und jetzt muss man das bewähren und beweisen, ist das echt? Ist dein Glaube echt? Ist dein Christentum echt? Ist deine Liebe echt? Ist der Friede, den du hast, echt? Wenn ich dich kneife, was passiert dann? Bist du echt? Du kneifst zurück, siehst es? Ja. Jetzt kommt's raus. Verstehst? Vergelte ich Böses mit Bösen wieder? Wie reagiere ich, wenn ich einen Watschen bekomme? Verstehst? Wie reagiere ich? Wir müssen uns bewähren. Weißt du, du darfst nicht sagen, Gott gibt mir große Weisheit. Gott gibt dir große Weisheit. Aber dann morgen früh musst du dich beweisen, ob die Weisheit funktioniert oder nicht. Dann kommen doch die zwei Frauen zu Salomo und sagen, Salomo, sag die Wahrheit, was ist, wem gehört das Kind? Die eine Frau hat das Kind erdrückt und so weiter und dann der anderen unterjubelt. Und sag jetzt, wem gehört das Kind? Und da muss ich sogar jetzt beweisen, ist die Weisheit da oder nicht? Was Gott dir gibt, musst du beweisen, ist das in dir drin oder nicht? Ist die Heiligkeit in dir drin oder nicht? Ist die Gerechtigkeit in dir drin oder nicht? Ist die Liebe in dir drin oder nicht? Ist der Glaube in dir drin oder nicht? Und plötzlich musst du das sagen, und dann sagt er, mach mal ganz einfach, liebe Frauen, bring das lebendige Kind her, und wir nehmen ein Schwert und wir teilen. Und dann kriegt die eine Hälfte die eine und dann die andere Hälfte diese. Und dann sagt die richtige Mutter, nein, lass die andere lieber haben. Und du siehst, und schon kommt es raus. Du siehst, wie man die Dinge gebraucht plötzlich, die Gott gibt. Und Gott gibt uns Gaben, damit wir sie richtig gebrauchen. Gott gibt uns Erkenntnisse, damit wir sie richtig gebrauchen. Und Gott gibt uns sein Wort. Und dann die Kraft. Und nicht nur das Wort. Und nicht nur die Kraft. Beides miteinander. Wir sind in der Endzeit. Und mach dir nichts vor. Mach dir nichts vor. Ach, wir haben 1,3 Milliarden Christen auf dieser Welt und was weiß ich wie viel, 500 Millionen Charismatiker. Also der Himmel wird nur noch jubilieren, jauchzen und triumphieren. Vergiss den ganzen Schmarrn. 2 Millionen sind ausgezogen und 2 sind nur eingezogen ins gelobte Land. 2 von 2 Millionen. Verstehst? Nur ein Überrest. Und weißt du, was mein persönliches Anliegen ist? Werde ich es sein, wirst du es sein? Werden wir es sein? Werden wir die beiden sein, die einziehen in das gelobte Land? Oder werden wir, wie die alten Israeliten, alle in der Wüste verrecken? Untergehen? Weißt du, und das entscheidet sich an Kleinigkeiten. Der Abfall an Kleinigkeiten. Da ist doch die Geschichte, da kommen die Kundschafter, bringen diese großen Trauben her und guck mal, wie wunderbar das Land ist. Aber dort gibt's Riesenleute. Riesenprobleme. Ich habe keine Ahnung, was dort los ist. Und weißt du, dann sagt einer, wir sind uns vorgekommen wie Heuschrecken vor diesen großen Kerle. Und dann brachen sie in Panik aus, haben keinen Glauben gehabt. Der Abfall. Das ist, wir können nicht, lasst uns wieder zurückgehen. Wir möchten lieber in Ägypten sterben. Gab's doch nicht genug Gräber in Ägypten? Und schon wollen sie zurückgehen. Und nur zwei stehen da und sagen, wir glauben und wir können und wir schaffen's. Gehörst du zu denen, die da glauben? Die Gott vertrauen, mit unserem Gott können wir, die Riesen wie Brot fressen, wir können's, wenn wir es wollen, und wir werden es tun. Und die beiden haben es getan. Abfall. Die sind gar nicht rein. Die Wüste ist voll von 2 Millionen Leuten. Wenn du dort vielleicht wanderst und mal ein bisschen buddelst, wirst du noch ein paar Knochen finden. Verstehst? Aber die haben nicht geglaubt. 2 Millionen Männer. Weißt du, die ließen sich so manipulieren, sich verführen. Und das ist der Abfall, was Abfall ist. Man lässt sich manipulieren, man lässt sich umstimmen. Haben die nicht genug Wunder erlebt? Haben sie nicht Wunder erlebt beim Auszug aus Ägypten? Haben sie nicht Wunder erlebt beim Durchzug durch das Rote Meer? Haben sie nicht Wunder erlebt in der Wüste, täglich Manna, Wachteln und Wasser aus dem Felsen und so weiter? Die haben genug Wunder erlebt, aber das nützt alles nichts. Es taugen die ganzen Erlebnisse nicht, wenn unser Herz nicht fest geworden ist. Das Herz war nicht fest bei diesen Millionen Israeliten in der Wüste. Sie gingen nur nach Erfahrungen, die nächste Erfahrung, was kommt als nächstes? Und jetzt hören sie, jetzt müsst ihr in das gelobte Land gehen. Und jetzt trauen sie sich nicht mehr. War Gott nicht stark genug, all die Jahre, all die Jahrzehnte? Bis hierher hat Gott uns geholfen. Geschwister, wir dürfen und nicht schwach werden im Glauben. Wir dürfen nicht kapitulieren. Wir haben genug mit Gott erlebt. Und das sollen Marksteine und Meilensteine sein. Bis hierher hat Gott uns geholfen. Und jetzt gehen wir noch weiter. Und das nächste Mal gehen wir noch ein paar Schritte weiter. Und vielleicht müssen wir ein paar Schritte zurückgehen. Aber dann gehen wir wieder 3 Schritte vorwärts. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Kaleb und Josua, die ließen sich nicht unterkriegen. Abfall wird kommen. Und meinst du, dass er Glauben finden wird, wenn er wiederkommt? Er wird Religion finden. Aus jeder Ecke wird Religion wichern. Da werden religiöse Lieder gesungen. Weißt du, ja, da wird so viel Religion gespielt. Guck mal, das Dritte Reich war voller Religion. Die Vorsehung. Ja, die waren alle vorgesehen. Weißt du, und man redete fromme Phrasen. Weißt du, die frommen Phrasen sind nichts. Weißt du, Wort Gottes ohne Kraft. Wir müssen die Bewährung haben und die Bewahrung. Und weil du mein Wort bewahrt hast, werde ich auch bewahren vor der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Ich freue mich eigentlich, ihr habt die beste Versicherung meines Lebens. Ich bin versichert für die Ewigkeit. Halleluja, da kann kommen, was da will. Ich werde es überleben. Ich weiß, weil Jesus in mir ist. Und ich werde nie vergessen, als ich den Sohn aus dem Gefängnis in Sofia von Schiffgau rausgeholt habe und dann mit ihm gesprochen habe. Und da hat er mir von seinem Vater erzählt. Sein Vater war auch Prediger in Bulgarien. Und da war die Polizei und wollte ihn erschießen, weil er da von Jesus geredet hat und hält die Pistole ihm an den Schläfe und sagt, weißt du kannst jetzt in ein paar Sekunden ein toter Mann sein. Dann sagt er, mein Herr, drücken Sie ab, ich bin gleich bei Jesus. Und dann sagt er, diese Freude werde ich Ihnen nicht machen, hat seine Pistole genommen und ist rückwärts rausgegangen. Der ist kapituliert und hat ihn nicht mitgenommen ins Gefängnis. Weißt du, die Leute können dir nur das Leben nehmen, aber mehr können sie nicht. Mehr können sie nicht. Und du musst dich nicht einschüchtern lassen. Und genau in der Endzeit wird so viel eingeschüchtert. Angst, ach, die Moslems, was weiß ich, ich darf nichts mehr sagen. Weißt du, ich darf nichts mehr bewegen. Sag noch was gegen die Türken, die schlagen dich tot. Hier, lies mal, was der Bürgermeister von Neukölln in seinem Buch geschrieben hat. Da, der hat die Wahrheit gesagt, hat einer mal gewagt, die Wahrheit zu sagen. Weißt du, die Kassiererin, da ist eine Kassiererin, erzählt ein paar Geschichten, ein paar Beispiele, da bestehlen sie den Laden, nehmen die Sachen mit, gehen an der Kasse vorbei und sagt der Kassiererin, wenn du Polizei anrufst, du weißt, was mit dir passiert. Und gehen raus. Du traust dir nicht mehr die Wahrheit sagen. Und weißt du, wir leben in einer Welt voller Ungerechtigkeit, Brutalität, Hartherzigkeit. Also ich möchte keine Kassiererin sein, da irgendwo in einem Supermarkt. Und du bist nirgendwo mehr sicher. Lies mal das Buch von dem Bürgermeister. Endlich mal einer, der Mut hat zu sagen, was in seiner Stadt los ist in Neukölln. Und dann nennen die Dinge bei Namen. Der wird wahrscheinlich auch seines Lebens gar bald nicht mehr sicher sein. Aber Leute, wir leben in einer verdorbenen Welt und wir müssen lernen, mit Christus gegen den Strom zu schwimmen. Egal, uns muss alles egal sein. Ich lebe und Christus lebt und weil Jesus lebt, werde ich auch weiterleben. Und wenn ich hier aufhöre zu leben, lebe ich in der Herrlichkeit weiter. Ich höre doch nicht auf zu leben. Ich habe ewiges Leben. Und zwar ein Leben der Herrlichkeit. Dieses Leben hört eines Tages auf. Weißt du, dieses Leben ist kein Spaziergang. Weißt du, das ist Wüstenwanderung. Bestensfalls. Das geht noch so. Wüste ist noch gerade zwischendurch nicht nass und nicht kalt und nicht grün und nicht blau. Ist nur zwischendurch. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Uns bleibt nichts erspart. Deshalb, der Abfall wird kommen. Und in dem Moment, wo der Abfall kommt, kommt Jesus. Als der letzte Gläubige am dünnsten Faden hängt und sagt, Herr, ich kann nicht mehr. Und bevor der fällt, kommt Jesus. Gott wird nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Du brauchst keine Angst haben. Mein Wort, oder das Wort Gottes sagt die Wahrheit. Und Gott wird nicht zulassen, dass du bei den Sündern verdirbst im Grab, sondern er wird dich auferwecken. Da beim Ton der Posaune werden die Gräber sich öffnen, die Toten werden in Christus auferstehen und wir werden ihm entgegengerückt, wenn wir noch leben. Ich weiß nicht, was schön ist, auferweckt zu werden oder entrückt zu werden. Aber beides ist gleich schlimm und gleich gut. Wir werden ihm entgegengerückt. Und das ist unsere Hoffnung. Wir fallen nicht ab, wir steigen auf. Das ist unser Weg, das ist unser Ziel. Preis Gott, lass uns aufstehen und lass uns Gott Ehre geben und Gott danken für die gute Hoffnung, die wir haben. Wir schauen nicht auf die Umstände, auf die Situation. Wir wissen, dass unser Erlöser lebt. Halleluja. Jesus, ich weiß, dass du der Heiland bist, dass du der Retter der Welt bist und du wirst nicht zulassen, dass die Gottlosen überhand nehmen, dass die Gottlosen diese Welt vernichten, zerstören, ruinieren, alles kaputt machen. Herr, du wirst nicht zulassen, dass du die Menschen, die Geschöpfe und die ganze Schöpfung ruinieren und zerstören. Du wirst es eingreifen im letzten Moment, Herr. Und ich weiß das ganz genau, du wirst es tun. Ehe der letzte Gong erklingt, ehe es 12 Uhr Mitternacht ist, ehe es zu spät ist, im letzten Moment wirst du eingreifen und sagen, bis hierher und nicht weiter, hier sollen sich deine Wellen legen, Antichrist oder wer du auch immer bist. Vater, ich danke dir, dass du uns diesen Glauben, diese Hoffnung geschenkt hast und dass du uns stark machst in Jesus, Halleluja. Wir wissen, was kommt und deshalb, wir sind gut vorbereitet, wir sind gut gerüstet, wir sind nicht aufgeregt, wir wissen, der Herr kommt, die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt, Maranatha, Halleluja. Jesus, ich danke dir für meine Geschwister, die auch hier sind, auch wenn sie jetzt Kämpfe haben, auch wenn sie jetzt Anfechtungen haben, du wirst sie durchhalten. Kannst du Amen sagen? Du wirst sie bewahren vor der Stunde der Versuchung. Du wirst sie durchbringen. Vater, ich danke dir, dass du meine Geschwister durchbringen wirst. Wo sie sind, an den Enden dieser Erde, wo sie sich bewegen. Du wirst sie durchtragen durch all die Stürme. Und auch selbst wenn das Schiff verloren geht, selbst wenn wir kentern, aber da alle, die mit uns mitfahren werden, überleben, so wie beim Paulus damals bei der Überfahrt nach Rom. Wir werden überleben. Da wird keiner verloren gehen. Du und dein Haus, ihr sollt gerettet werden, sagt dein Wort. Vater, ich danke dir für die gute Hoffnung. Halleluja. 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 Amen.